Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist immer noch Felix Amrhein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Auch das hat sich in der Saison 2021-2022 hier nicht geändert und ich freue mich, zur Saisonvorschau Max Rossmehl begrüßen zu dürfen. Hallo Max.
Servus Felix.
Und zum anderen auch nach wie vor jemandem von unserem Kooperationspartner Clubfans United, Alexander Endel. Hallo Alex.
Immer noch Alexander Endel, immer noch bei Clubfans United. Grüß euch.
Ja, wir schauen uns den Kader des ersten FC Nürnberg nochmal ein bisschen an. Es hat sich jetzt gar nicht so viel seit der Saisonanalyse getan. Der erste FC Nürnberg war sehr früh dran mit seinen Transfers in diesem Jahr. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass da jetzt die Fahnenstange schon zu Ende ist. Das Transferfenster ist ja nicht nur gefühlt noch ewig offen. Also ich meine, heute ist der Tag der Aufnahme und es ist der 15. Juli. Also es sind noch anderthalb Monate, die das Transferfenster geöffnet ist. Die Liga startet am 25. Juli, also auch nach Ligabeginn kann noch jede Menge passieren. Ist man sicherlich auch bestrebt, beim ersten FC Nürnberg noch einiges zu tun. Wir werden aber nicht nur über den Kader sprechen, sondern natürlich auch über unsere Erwartungen an die Saison. Vielleicht auch nochmal schauen, wie sind so die Erwartungen im Vereinsumfeld. Aber sprechen wir doch erstmal so ein bisschen darüber, wie zufrieden wir mit dem sind, was sich ja auf den Positionen, die dann eben für unser aller Glück sorgen sollen, getan hat. Max, ich hatte es schon gesagt, so viel ist jetzt gar nicht mehr passiert, seitdem die vergangene Saison vorbei ist. Wie zufrieden bist du jetzt einfach nochmal ja, mit dem, was da sich im Kader bewegt hat beim ersten FC Nürnberg?
Ja, ich muss sagen, das sind alles sinnvolle Transfers, die da passiert sind. Also ich glaube, dass man sich auch auf der einen oder anderen Stelle von dem einen oder anderen Spieler dann schlussendlich frei machen konnte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch drin hattet in eurem Cast, aber der Abgang von Fabian Schleusener ist, denke ich, so ein Punkt, wo man sagt, ja, der Junge, ne, der hat irgendwie seine Ablösesumme und sein Gehalt, glaube ich, doppelt und dreifach zurückgezahlt mit dem Tor in der Relegation. Genau, ansonsten die Verstärkungen, glaube ich, auch durch die Bank alle sinnvoll. Wo ich noch ein bisschen am Hadern bin, ist tatsächlich die neue Innenverteidigung, die erstmal nominell gut aussieht mit Hübner und Schindler. Allerdings man bei beiden ja, und ich glaube, das ist auch etwas unserer finanziellen Lage geschuldet, bei beiden ein bisschen drauf hoffen müssen, dass die eben halten, beziehungsweise ja auch nach der Verletzung gerade bei Schindler wieder in die Form zurückfinden. So wie es ja jetzt aktuell aussieht, soll Christopher Schindler zum Saisonstart zumindest fit sein. Genau, ansonsten, also alles in allem, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alle Namen durchgehen wollen, alles in allem bin ich recht zufrieden. Das ist irgendwie an den richtigen Stellschrauben gedreht worden. Wir haben auch im Mittelfeld die ein oder andere Verstärkung festmachen können. Und ja, der Kader ist, glaube ich, gut aufgestellt, aber jetzt nicht so, dass ich aufs Euphoriepedal drehen will und sagen will, das wird irgendwie alles deutlich, deutlich besser als letztes Jahr. Ich denke, das ist ein solider Kader, mit dem man gut in die zweite Liga starten kann.
Ja, Alex, dann lass uns nochmal ganz kurz über das sprechen, was Max gerade schon angedeutet hat. Das war tatsächlich auch nicht in der Saisonanalyse drin. Fabian Schleusener hat den Verein unter anderem dann auch noch verlassen und Oliver Sorg, denke ich, auch noch, nachdem wir damals da aufgenommen haben. Das sind Transfers, die, denke ich, von ja quasi jedem gut gehießen wurden, beziehungsweise Vertragsauflösungen im Fall von Oliver Sorg. Im Fall von Fabian Schleusener sicherlich auch ein Transfer, der dem Spieler selbst ja definitiv nicht schaden wird, denn das war so ein bisschen dann irgendwann auch klar, dass abgesehen eben von dieser 95. Minute in Ingolstadt da nicht mehr allzu viel wahrscheinlich kommen wird. Das Angebot im Sturm ist einfach sehr, sehr groß, werden wir sicherlich dann auch gleich nochmal thematisieren. Aber diese beiden Abgänge, denke ich, wirst auch du gutheißen, oder?
Ja, ich denke, das ist, man ist immer, man muss immer aufpassen, dass man es nicht so zu menschenverachtend formuliert, wenn man über Kaderqualität und sowas spricht. Aber in dem Fall ist es wirklich eine Art von Kaderbereinigung, weil wir hatten diese Spieler, die eigentlich keine ernsthaften Perspektiven mehr hatten. Sorg, denke ich, ist auch einfach nie in die Rolle gewachsen, die man von ihm sich erhofft hatte. Und Schleusner in der Tat, bis auf diesen lichten Moment, einfach vollkommen harmlos, hat auch nie Impulse gesetzt und hat einfach auch keine Perspektive, deswegen keine nennenswerten Abgänge, außer dass er von der Gehaltsliste drunter sind.
Dann, ohne dass wir uns da jetzt vielleicht eben so peu à peu durcharbeiten oder komplett durcharbeiten, aber lasst uns nochmal bei dieser Innenverteidigung bleiben, weil die, glaube ich, schon auch was ist, was sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Max hat es angesprochen, Alex. Das ist natürlich irgendwo, ja, alles auch immer finanziell bedingt. Das ist beim ersten FC Nürnberg immer der Fall. Und dann ist, ja, letzten Endes immer so die Frage, wie viel Risiko nimmt man, um Qualität zu bekommen. Christopher Schindler ist der eine, der von Huddersfield kommt, der jetzt eine sehr schwere und sehr lang andauernde Verletzung hatte. Florian Hübner ist der andere, der immer wieder Verletzungen hatte. Das sind so die beiden, die man da verpflichtet hat. Ich persönlich fremdel so ein bisschen, vor allem mit dem Hübner-Transfer, muss ich sagen, einfach weil ich das Gefühl habe, dann hätten wir auch mit Georg Markreiter verlängern können. Der kennt den Verein, da weiß man, was man kriegt. Bei Florian Hübner weiß man es jetzt nicht so richtig. Bei Christopher Schindler sehe ich zumindest so ein gewisses Potenzial, wenngleich natürlich das Risiko vorhanden ist, dass er da ja der Mannschaft was geben kann, was sie vorher nicht hatte. Und nichtsdestotrotz schwebt über beiden so ein bisschen natürlich auch die Frage, war es jetzt zwingend notwendig, einen 30- und einen 31-Jährigen zu holen, die jeweils 2 Jahre an den Verein zu binden? Hätte man das nicht vielleicht auch irgendwie eleganter lösen können? Ich persönlich habe jetzt das Gefühl, man setzt darauf, dass Schindler Hübner beginnt, dass Sörensen dann die Backup-Rolle für Hübner übernimmt. Aber das ist schon irgendwie auch so ein Konstrukt, das ein bisschen auf tönernen Füßen steht, ist mein Eindruck.
Also wenn die Frage an mich ging, ja, in der Tat, aber ich glaube, das ist so, wie heißt es so schön, Common Sense, ne? dass die Verpflichtung von 2 verletzten oder vielleicht verletzungsanfälligen Spielern reiferen Alters ein Risiko ist. Und dazu ist, wie gesagt, Hübner ja auch, der Flo hat es ja auch mehrfach schon mal analysiert, ist eigentlich im Marktleiter auch sehr ähnlich. Da hätte man sich natürlich überlegen können, ob man so einen gestandenen Spieler bei Marktleiter nicht behält. Aber wie du vielleicht auch so zwischen den Zeilen gesagt hast, man hat halt bei Hübner noch ein bisschen, bei Marktleiter wusste man, der spielt 2, 3 Spiele und ist de facto dann wieder verletzt. Und bei Hübner hat man vielleicht doch noch die Chance, dass er sich vielleicht etwas stabilisiert und dann mehr Spiele am Stück macht und vielleicht mal ein bisschen noch das Glück hat, dass er vielleicht mal sich nochmal 1, 2 Jahre lang auf einem höheren Niveau einpendelt. Aber das ist das Risiko, das wir fahren, absolut. Wir haben auch noch einen Mühl abgegeben. Wird dünn, wenn wir dann nichts mehr haben. Und man kann davon ausgehen, dass es zum Problem wird im Laufe der Saison.
Ja, zumal Max das vermeintlich erstmal auch gut aussieht. Ne? Man hat mit Sörensen und mit Knote einen Backup, aber Knote letzte Saison auch oft verletzt. Und dann kommen Kretschmer, Suver. Puh, also das ist vermeintlich dicke Personaldecke, aber angesichts der Tatsache, dass 3 der ersten 4 eine nicht unbeschriebene Verletzungsakte haben, also da ist Alex' Prognose, glaube ich, nicht so gewagt.
Ja, absolut. Das sind die 3 Leute eben mit Erfahrung, die du dann im Falle ersetzen musst. Ich meine, klar, wenn man sich die Personalien nochmal genauer anguckt, also ich glaube, Schindler hat jetzt gar nicht so eine riesige Verletzungshistorie, der hat halt diese eine doofe Verletzung, aus der er sich gerade erholt, aber auch wenn man da so die sozialen Medien verfolgt hat, ich glaube, ihr hattet das damals in dem Cast auch schon, das ist, also in Huddersfield hat er ja quasi Legendenstatus gehabt durch den Aufstieg, also das ist, glaube ich, schon jemand, der da hinten die dirigierende Rolle auf jeden Fall übernehmen kann. Wir haben gesehen, dass Sörensen immer besser war, wenn Markreiter neben ihm gespielt hat, also jemand, neben ihm hatte, der das Heft in die Hand genommen hat, der hinten ein bisschen dirigiert hat und lauter war. Da hat Sörensen meistens auch besser gespielt. Und Sörensen-Mühl, die Kombi im letzten Jahr, die war da meistens doch sehr fehleranfällig, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist halt, also es ist ein Pokerspiel und ja, wir müssten einfach hoffen, dass ja, einer von beiden durchhält oder zumindest einer von beiden immer fit ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Sörensen auf rechts stellt, ob das für ihn eine große Umstellung ist. Habe ich jetzt gar keine Daten, wie oft er da gespielt hat. Ist aber, glaube ich, kann aber, glaube ich, auch eine Alternative sein. Aber ja, also gebe ich schon recht. Aber ich weiß nicht, ob die Pokerei größer oder kleiner ist, als wenn man Mark Reiter jetzt behalten hätte. Und vielleicht ist ja auch dieser Impuls, dass man hinten auf jeden Fall was tun will und tun muss, nach den letzten Jahren auch gar kein falscher Move.
Ja, du hast angesprochen, Asker Sörensen in aller Regel deutlich besser, wenn er mit Georg Markreiter gespielt hat. Wenn er neben Christopher Schindler und Florian Hübner ähnlich spielt, dann bekommt man zumindest eben diesen soliden Backup. Kritisch wird es, wie gesagt, glaube ich, wenn Sörens Knote die Innenverteidigung bilden muss. Aber da klopfe ich hier einfach mal auf Holz. Hoffe, dass Noel Knote da im Schatten weiter wachsen kann vielleicht auch. Und dann womöglich ja auch in der übernächsten Saison dann die erhoffte Alternative ist oder dass dann eben auch die Jungs sind, die da aktuell noch in dritter Reihe, vierter Reihe teilweise stehen, von denen ja durchaus ja viel gehalten wird, aber ja, die vielleicht eben einfach noch so dieses eine Jahr brauchen, um auch körperlich auf diesen Stand zu kommen. Wie gesagt, Christopher Schindler und Florian Hübner, 2 Jahre Vertrag beide. Wir dürfen gespannt sein, wo die Reise da hingeht. Lasst uns mal noch die Viererkette voll machen. Es ist, wie gesagt, auch da was passiert. In allererster Linie ist Oliver Sorg erstmal nicht mehr da. Dafür ist jemand aus der dritten Liga gekommen, nämlich Kilian Fischer von Türgücü München, Himmel, Entschuldigung. Ein sehr, sehr junger Rechtsverteidiger, 20 erst, der jetzt Enrico Valentini so ein bisschen Dampf unterm Hintern machen soll. Valentini ist erneut der Kapitän, Alex, wird auch gesetzt sein, genauso wie aller Voraussicht nach Tim Handwerker auf der anderen Seite. Beide gehen in ihr letztes Vertragsjahr, womöglich verleiht das Tim Handwerker ja auch wieder so ein bisschen ja, Formkurve nach oben, denn mit Rosenlöcher hinter ihm, ich will das jetzt nicht irgendwie beschreien und schlecht reden, aber das ist nicht unbedingt der Backup, den sich, glaube ich, die meisten erhofft haben.
Ja, ich finde aber die Herangehensweise, so nach dem Motto, zumindest mal mit einer Anführungsstrichen gesetzten Kraft und einer jungen Herausforderung anzugehen, das finde ich an sich schon mal nicht schlecht. Ob der da bin ich natürlich auf der Rechtsverteidigerposition sogar noch ein bisschen positiver aufgestellt, weil ich glaube, ich mag Enrico Valentini, ich finde auch, der kam mir oft zu schlecht weg, aber das ist jetzt sehr individuell von der Bewertung her. Und da hat man jetzt mit dem Kilian Fischer noch einen guten, druckvollen Mann hinter ihm. Und hat dann auch die Perspektive, dass man da wirklich irgendwann mal ihn jetzt aufbaut in 1, 2, 3 Jahren und dann eine starke Variante hat. Das ist ja das Problem mit der Innenverteidigung. Du hast jetzt hier 2 Arrivierte, die, wenn sie fit sind, definitiv gesetzt sind. Das heißt, du kannst dahinter gar keinen Rand führen. Deswegen haben ja nicht umsonst viele sich gewünscht, eher so einen 25-Jährigen oder sowas zu verpflichten, der dann auch hinter Sörensen und Schindler beispielsweise Druck macht und dann da reinwachsen kann. Das hast du ja nicht, wenn du 2 Arrivierte hast, wenn sie fit sind. Handwerker und Rosenlöcher ist natürlich dünn. Also das Handwerker fand ich, hat keine gute Saison gespielt. Auch das mag manche anders sehen, aber da wäre tatsächlich noch Baustelle.
Ja, ich glaube, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Also ich bin tatsächlich genauso wie dir. Also Fischer als Backup für Valentini bin ich total zufrieden mit. Rosenlöcher war letztes Jahr schon nicht derjenige, der Druck auf Handwerker gemacht hat. Und jetzt soll er es auf einmal dieses Jahr sein. Also Handwerker war ja letztes Jahr gefühlt die absolut Options oder der absolut gesetzte Stammspieler, weil es da wirklich einfach keinerlei Option gab. Und deswegen, das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, ich glaube, wir hätten irgendwie noch einen linken Außenverteidiger halt gebraucht. Aber mir ist auch klar, dass das Portemonnaie von Dieter Hecking / Olaf Rebbe dann da irgendwann leer war, weil es eben von Finanzseite dann auch einfach kein Taschengeld mehr dafür gab vielleicht. Womöglich ändert sich das auch nochmal, wenn man noch irgendjemanden transferieren kann. Aber ja, die linke Außenverteidigerposition, Max, die bereitet mir so ein bisschen Sorge irgendwie.
Ja, ist glaube ich so, auch wenn man alle Positionen in dieser, ja, in diesem System mit der mit dem Drachenviereck da mal anguckt, auf jeden Fall unsere zurzeit am schwächsten besetzte. Ich glaube aber auch, dass Handwerker vom Profil her und von seinem Leistungsvermögen ein Spieler ist, der Aufgabe gewachsen sein sollte. Und ich glaube einfach, dass der gerade im letzten Jahr deutlich unter seinen Möglichkeiten war. Also vielleicht ist es wirklich eher das Problem des Backups, dass er niemand hat, der ihm wirklich Druck macht. Also, aber ich glaube, dass das Handwerker ja auch als Unationalspieler jemand ist, der das eigentlich ausfüllen können sollte, diese Position. Deswegen stecke ich in ihn eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass die Saison jetzt vielleicht für ihn besser wird.
Ja, aber es war halt so, dass er tatsächlich ein bisschen immer überspielt gewirkt hat. Ne? Auch tatsächlich so dieses, wenn Handwerker zum Aufbau ist als ein junger Spieler, bin ich ja bei euch. Ist ja ein guter Kaderplatz, aber er hätte letzte Saison einfach ab und zu mal eine Pause gebraucht und das habt ihr schon gesagt, da war halt niemand da, der wirklich ernsthaft dann gesagt hat, dann schmeißen wir halt den rein. Ne? Also das ist das Problem.
Ja, absolut. Prinzip Hoffnung auf der linken Außenverteidigerposition. Eine Defensivposition gibt es noch, über die wir einfach jetzt gleich noch mitsprechen. Das ist die des Torhüters. Christian Martenia, noch immer 38 Jahre Vertrag. Ich glaube, 3 sind es. Jetzt wieder mit einer ganz klaren Nummer 2. Die Früchtl-Geschichte ging vor allem für Christian Früchtl selbst komplett nach hinten los. Der wollte sich für Höheres empfehlen. Bleibt jetzt, aller Voraussicht nach beim FC Bayern, weil er, soweit ich weiß, an der Schulter verletzt ist. Hat seine Rolle aus Sicht des FCN, glaube ich, erfüllt. Also da gibt es jetzt gar nicht so viel zu deuteln. Stattdessen gibt es jetzt eine neue Nummer 2 und das ist Karl Klaus. Der kommt von Darmstadt, ist die Nummer 2 hinter Christian Martenia, hat einen 2-Jahres-Vertrag, ist 27. Alex, du als alter Torwart-Experte, damit zufrieden?
Vielleicht ist es die Kapitulation vor der Vertragslaufzeit. Also als letztes Jahr versucht mal mit einer Laie da Schwung reinzubringen. Kann man jetzt so und so bewerten. Sicherlich, wie du sagst, für Früchtl ein verlorenes Jahr. Und Martina hat vielleicht ein bisschen gepusht. Mir geht es genauso. Ich habe überhaupt keine Informationen zu dem. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, nicht weil ich mich darum gekümmert habe, sondern weil es einfach nichts gibt über den Neuzugang. Man findet eigentlich so gut wie gar nichts dazu, wie Karl Klaus, außer dass er einen witzigen Namen hat, indem man lauter Krause und Klause mittlerweile bei uns haben, wo man irgendwie sagen könnte, was ist der Mann? Ne? Also er scheint keine Ambitionen auf die Nummer 1 zu haben und ja, daher Martenia weiterhin wahrscheinlich einfach mal die Unruhe rausgenommen aus der Position. Vielleicht ist es das,
Max. Torhüter Nummer 3 ist weiterhin Patrick Klant. Der sitzt da gefühlt einfach noch seine letzten Karrierejahre auf der Bank oder vielmehr auf der Tribüne ab. Am Ende ist es wahrscheinlich genau das, oder? Erstmal Trubel aus dieser Position rausgenommen.
Genau, glaube ich auch. Also wie gesagt, Martini hat für mich letztes Jahr eigentlich eine relativ passable Saison gespielt und mal schauen, wie es jetzt funktioniert, wenn er keinen jungen Wilden, der per Leihe gekommen hat, da im Nacken sitzen hat. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Problemposition ist.
Ja. Schauen wir, wie sich's entwickeln wird, ob Christian Martenia dieses Jahr dem 1. FC Nürnberg Spiele gewinnt. Und wenn ja, wie es ihm Fans und Medien anrechnen werden. Das ist ja ein schwieriges Thema, glaube ich. Wir schauen uns gleich noch natürlich weitere Positionen im Kader des 1. FC Nürnberg hier bei Total Beklubbt an. Das Mittelfeld wird, Max hat es, glaube ich, vorhin schon mal wieder gesagt, wieder mit der Raute / Drachenviereck bespielt werden. Im Sturm wird es weiterhin 2 Stürmer geben. So viel sei schon mal vorweggeschickt. die Spieler sind größtenteils auch dieselben. Wir sprechen gleich drüber hier bei meinsportpodcast.de. Wir haben gerade eben schon über die Abwehr bzw. den Defensivverbund gesprochen. Es wird auf ein 4-4-2 hinauslaufen. So viel ist schon bekannt beim 1. FC Nürnberg, die letztes Jahr etwas, oder die in den vergangenen Jahren immer mal wieder, möchte man ja eigentlich sagen, etwas ja ungeliebte einstudierte Dreierkette ist endgültig irgendwo in der Mottenkiste gelandet und der 1. FC Nürnberg wird das System spielen, mit dem er zum Ende der letzten Saison dann punktemäßig erfolgreich war. Das heißt auch, Alex, dass da im Mittelfeld eigentlich alles in Stein gemeißelt ist, oder?
Ja, ist die gute Frage. Ja, so in Stein gemeißelt nicht, aber es ist die große Frage, wie man dann auftreten. Da haben wir fast zu viele Spieler mittlerweile. Ne? Also dann guckst du Geis auf der 6, dann Müller, Daly wird sicherlich spielen. Dann haben wir Tom Kraus, der ja spielen soll. Ja, und dann hast du eigentlich im Endeffekt noch eine, der Tempelmann ist ja durchaus auch gekommen mit einer mit Anspruch zu spielen aus Freiburg. Ja, gesagt, dann Hack hast du ja eh, die müssen Dovi dann vielleicht eher als zweite Spitze noch dazu. Ich kann mir also gut vorstellen, dass vielleicht tatsächlich die Linksverteidigerlösung auf Fabian Nürnberger sein könnte, auch wenn das nicht oft gespielt hat. Ganz am Anfang hat er es ja immer gespielt. Vielleicht ist dann nochmal Ambition in der Richtung, dass er da spielt, aber da sonst sind wir da eigentlich ja dicke aufgestellt. Ne? Dieser neue Dumas ist ja auch noch da. Ziemlich breit aufgestellt. Ja. Das Mittelfeld macht mir zumindest viel Bastelfantasie.
Ich persönlich glaube, dass das genau das Mittelfeld sein wird, das wir letzte Saison gesehen haben. Also Geist davor, Kraus-Nürnberger und eben als Zehner dahinter Möller-Deli, den man ja dann zur Freude aller fest verpflichtet hat. Ja, Fabian Nürnberger, der jetzt scheinbar doch erstmal beim 1. FC Nürnberg bleibt. Für mich sind diese vier Spieler absolut gesetzt. Auch weil Tempelmann, der aus Freiburg gekommen ist, sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen hatte in Freiburg, sicherlich den Anspruch hat, dass es anders wird. Aber da ist ja im Prinzip, ist da ja eine etablierte Raute vorhanden. Also warum die auch aufbrechen? Man hat mit Latteier noch jemanden, der letzte Saison immer mal ranschnuppern durfte. Dumann, jemand, der in Dortmunds zweiter Mannschaft, die in die dritte Liga aufgestiegen ist, so ein bisschen gezeigt hat, was er kann, aber auch, ich glaube, eher ein Perspektivprojekt ist. Also ja, ich glaube, dieser Mannschaftsteil ist mehr oder weniger tatsächlich sehr zementiert. Ich meine, mich gerade zu erinnern, das war, glaube ich, mal bei uns in der Total Beklubbt-Gruppe Thema, dass Nürnberger auch gesagt hat, dass diese Linksaußenverteidigerposition eigentlich so eine kleine Flunkerei seinerseits war, als es darum ging, beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag zu kommen und dass er eigentlich schon immer nur Mittelfeldspieler war. Ich glaube auch nicht, dass unser Trainer, also
Robert Klaus,
Klaus Kraus, tausende davon, dass er Fabian Nürnberger da rausziehen wird. Max, wie geht's dir?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt jemanden haben, der da auf der Defensivposition dem Geist vielleicht nochmal ein bisschen Druck machen kann. Ich glaube aber, also gerade diese beiden Halbaußen mit Nürnberger und Kraus, die haben sich doch bewährt. Also die haben doch in der Konstellation immer sehr, sehr starke Spiele gemacht. Und ich sehe das genauso. Dovedan ja immer noch als Alternative dann in der vorderen zentralen Position. Für mich tatsächlich auch die größte Überraschung, dass von ihm jetzt auch so und vom Verein auch so klar die Aussage kommt, dass er bleibt. Und wahrscheinlich auch eher im Sturm dann anzusiedeln ist, wobei ich da ja auch, wenn ich die Namen mal so durchgehe, wir da auch echt viele Optionen haben. Das wahrscheinlich auch dann am ehesten der Mannschaftsteil sein wird, wo man vielleicht noch den ein oder anderen Abgang hat. Aber wenn das alles so bestehen bleibt und du hast es ja vorhin schon angesprochen, der Transfermarkt ist ja dann doch noch ein paar Wochen offen, würde ich eure Einschätzung da unterstreichen, würde sagen, ja, das Drachenviereck bleibt erstmal das, das es in der letzten Saison dann war, denn das hat sich ja auch gefunden. Wieso sollten wir das jetzt aufreißen?
Ist das größte Problem, dass der 1. FC Nürnberg im Mittelfeld hat, tatsächlich Tom Kraus, der ja wirklich auch gefühlt von Spiel zu Spiel besser wurde, der dann in dieser neuen Position richtig, ja, ich will nicht sagen aufblühte, weil er ja vorher nicht schlecht war, aber einfach nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat. Der hat jetzt noch ein Jahr Leihe. Leipzig wird sicherlich nicht, selbst bei einem, den aus meiner Perspektive sehr utopischem Aufstieg, wird Leipzig nicht sagen, hier erste FC Nürnberg, er könnte haben. Ist das tatsächlich das größte Problem, das man im Mittelfeld hat? Dass man jetzt da einen Spieler als essentiellen Bestandteil auch wahrscheinlich nochmal eine Saison spielen hat, den man danach zwingend ersetzen muss und auch ja vielleicht gar nicht so leicht ersetzen kann. Und auch Randinfo, auch Johannes Geis geht in sein letztes Vertragsjahr.
Naja, man hat ja zumindest das Wissen, mit dem man jetzt spielt und vielleicht ja jetzt doch die ein oder andere Option oder Möglichkeit, das diese Saison mal auszuprobieren, wer das denn noch ausfüllen kann. Also ich finde, es ist erstmal nicht schlecht, jemanden zu haben, von dem man weiß, okay, der hat auf der Position, bringt die Leistung und ist da gesetzt. Also ich glaube, auf so manch anderer Position hätten wir das Gefühl gerne. Und das ist aber, glaube ich, halt auch das Risiko, das immer mitspielt bei so Laien. Und Tom Kraus ist nun ja wirklich eine Laie, die funktioniert. Also es könnte ja auch andersrum sein und es könnte sein, wir könnten so eine Früchtel-Situation haben, dass die Laie nicht funktioniert. Klar, bei Früchtel war es so, da steht eben noch ein Spieler davor, der bei Nürnberg unter Vertrag steht, der da angestachelt wird. Aber also ich finde es prinzipiell nicht schlecht, weil einem das doch für ein Jahr jetzt erstmal Sicherheit gibt und das ist ja jetzt auch nicht so wenig in der heutigen Fußballzeit, wo sich viele Dinge sehr, sehr viel schneller ändern, als das früher der Fall war.
Alex, empfindest du das genauso?
Ja, ich versuche mich ja generell von meiner Fußballromantik ein bisschen zu befreien und diese 11 Freunde und eine gewachsene Mannschaft etwas abzulegen. Und tatsächlich ist es wohl auch so ein bisschen so, das Fußball ist deutlich mehr vielleicht kein Tagesgeschäft, aber ein auf Jahr bezogenes Projekt geworden. Du brauchst für ein Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft. Und da bin ich mal wieder bei Martin Bader, der damals schon sagte, zu Recht, was man sich nicht leisten kann, das kann man sich vielleicht leihen. Und so ist es auch. Ich glaube, wenn man ernsthaft dann, jetzt in welcher Phase sind wir? Wir sind in der Phase, dass wir nach einem beinahe Abstieg in die dritte Liga letztes Jahr uns etwas stabilisieren konnten und dann, da haben wir über die Bewertung schon mal gestritten, ob das jetzt ein sorgenfreies Jahr war oder nicht, aber zumindest mal ein zu befriedigendes Jahr im Mittelfeld der Tabelle geändert hat. Jetzt müssen wir uns weiter stabilisieren. Und dran arbeiten wieder. Und wenn wir wirklich sagen, dass wir in 2-3 Jahren mal vielleicht nach dem Aufstiegsplatz schielen wollten, dann ist es okay, bis dahin erstmal die Zwischenräume mit Leihspielern zu überbrücken. Wenn es dann mal darum geht, wirklich Teambuilding zu betreiben, um eine Aufstiegsmannschaft zu formen, dann können wir natürlich mit Leihspielern nicht weiterarbeiten. Deswegen aktuell alles gut.
Dann blicken wir noch ein Mannschaftsteil nach vorne. Es wird weiter zwei Stürmer geben. Es gibt ein wirkliches Überangebot im Sturm des ersten FC Nürnberg, auch wenn Fabian Schleusener nicht mehr Teil der Mannschaft ist, auch wenn Besong einmal mehr verletzt ist, was mir unfassbar leid tut für diesen Jungen, der einfach mal 0 Minuten gespielt hat beim ersten FC Nürnberg. Dafür, ja, gibt es trotzdem immer noch Manuel Schäffler, Erik Schuranov, es gibt Robin Hack, es gibt Felix Lohkämper, es gibt, irgendjemand habe ich bestimmt vergessen, Borkowski noch, Dennis Borkowski. Das sollten, und Pascal Köpke, der irgendwann zurückkommt, der allerdings auch noch mit einer Verletzung hadert, der da in der Reha einen Rückschlag hat hinnehmen müssen. Also zwei Positionen, jede Menge Spieler, das ist schon sehr, sehr viel. Es war vor ein paar Wochen, Max, mal zu lesen, dass noch 4 Positionen vakant seien in der ersten Elf. Ich habe das Gefühl, 2 dieser 4 liegen definitiv im Sturm.
Absolut. Und da ist jetzt nur wirklich auch die Frage nach der erneuten Verletzung von Besson, beziehungsweise dem Eingriff, den er sich jetzt unterziehen muss, wer die Personen sind. Ne? Also ich sag mal so, Schuranov wird es nicht sein. Borkowski wird auch die Laie wahrscheinlich zu Ende durchführen. Ja, und dann haben wir ja nur noch Lo Kemper, den ich jetzt auch nicht abgeben würde nach der Leistung letzte Saison. Dann haben wir eigentlich nur noch Schäffler und Hack. Und da sehe ich das irgendwie bei beiden auch nicht. Also irgendwie tue ich mir da super schwer, weil gerade Hack Klar, das ist halt jemand, mit dem kann man nochmal ein paar Euros verdienen, aber da habe ich ja auch die ein oder andere Aussage gelesen, dass er sich wohlfühlt. Es war halt ja klar wieder so eine Nicht-Aussage, ne? Er fühlt sich wohl, wenn Angebote kommen, dann guckt man die sich an, aber er, also ne, das ist so ein, ja, bitte lasst mich in Ruhe mit eurer Fragerei, also auch kein hundertprozentiges Bekenntnis zum Verein, aber das ist halt auch von der Qualität her wahrscheinlich der Spieler, der da vorne am flexibelsten ist. Aber also ich könnte jetzt da niemanden benennen, den ich am ehesten loswerden wollen würde, weil die irgendwie alle eine gute Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, es sind irgendwie zu viele für die zwei Positionen da.
Ja, ich wollte eigentlich gar niemanden verkaufen, aber du sprichst das Dilemma schon an. Also mir ging es erstmal nur um diese erste Elf, weil das ist genau das Problem, bleibt ja das Gleiche. Also, wen stellst du überhaupt auf? Und aber das, was du ansprichst, ist ja absolut valider Punkt. Und eigentlich sollten noch Spieler verkauft werden, Alex. Wo, wenn nicht im Sturm? Also, das ist schon irgendwie auch kurios. Ich meine, man wird die Borkowski-Leihe nicht beenden, wie Max das gesagt hat. Manuel Scheffler hat noch ein Jahr Vertrag. Den hat man ja eigentlich eben auch geholt, weil man weiß, was man hat. Erik Schuranov wird man erst recht nicht abgeben. Felix Lohkämper hat 3 Jahre Vertrag, ist vielleicht noch der, den man am ehesten entbehren kann. Der hatte jetzt die Verletzung, aber ob sein Marktwert gefühlt nochmal höher wird nach den guten Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, ja, auch die Frage. Und Robin Hack sagt, er möchte eigentlich gar nicht weg, aber wenn, dann vielleicht doch. Die Frage ist ja schon erstmal, Alex, wen stellt man überhaupt auf? Wer dann eventuell den Verein noch verlässt, das ist ein ganz anderes Thema auch, weil es sehr, sehr schwierig ist. Keiner hat Geld, keiner möchte Geld ausgeben und so weiter und so fort. Aber allein das Aufstellen dieser Spieler da vorne ist schon eine Mammutaufgabe gefühlt.
Ja, zur ersten Frage, wer ist denn überhaupt noch Abgabekandidaten? Ich glaube, da gibt es ja nicht relativ so welche, die man vielleicht abgeben gerne würde, aus verschiedenen Gründen, beispielsweise, weil sie eigentlich einen hohen dotierten Vertrag haben. Dazu gehört sicherlich Nikola Dovedan dazu. Den würde man wahrscheinlich ziehen lassen. Robin Hack würde man vielleicht ziehen lassen, weil man sich nochmal eine hohe Ablösesumme erhofft, weil er doch viel Potenzial zumindest verspricht. Klar, Fabian Nürnberger will man auf jeden Fall halten, wenn man es nur übergreifend macht, aber wäre natürlich auch einer, der zumindest eine relativ hohe Ablösesumme generieren könnte. Und dann wird es natürlich schon dünn. Ne? Also das sind eigentlich die einzigsten Kandidaten, wo man sagt, ja, die kann man eigentlich noch irgendwie verkaufen oder will sie auch verkaufen. So, wenn man guckt, wer spielt im Sturm, ich denke, Scheffler, wenn er fit ist, ist er gesetzt. Als Sturmführer quasi, ist die Frage natürlich, wie verträgt sein Körper mittlerweile diese Belastung? Letztes Jahr hat man da jetzt mittlerweile leise Zweifel haben müssen, dass er doch jetzt öfters angeschlagen war. Aber wenn er fit ist, wird er sicherlich spielen. Ich glaube, Felix Lohkämper ist ein absoluter Hoffnungsträger, weil man hat auch gemerkt, wie er dann fit geworden ist, was er uns bringt. Da hat er nämlich wirklich mit die besten Spiele mit für den Club mitgeschaltet. Und wie er dann weg war, wie sehr er uns gefehlt hat. Deswegen ist die Hoffnung natürlich auch mit seinen 26 Jahren, dass er genießt und dann auch wieder an seine Leistungen anknüpft. Also ich glaube, das ist ein Spieler, mit dem man viel Hoffnung und Fantasie verbindet, dass er uns wirklich was bringt. Schulanow ist einfach noch zu jung, der hat gute Leistungen gebracht, Borkowski auch, aber er ist einfach das 19-jährige Jungs. Besonders, wie gesagt, der fällt aus und dann wird es schon dünn. Ne? Da ist Pascal Köpke ist verletzt, habt ihr ja schon gesagt. Muss man auch gucken, ich denke mal, vor dem Winter ist da gar nichts mit stabilen Leistungen, dann hast du gar nicht mehr so viel. Ne? Also da bist du schon durch. Also Scheffler plus Fragezeichen, wahrscheinlich Lohkämper, wenn er fit ist, wenn nicht, bleibt noch Dovedan oder Hack als Halbposition und das war's dann schon. Also so dicke ist das gar nicht und so viele Fragezeichen gibt es da für mich gar nicht.
Lustig, ich würde komplett anders aufstellen. Also ich habe ein komplett anderes Gefühl. Max, was ist denn dein Gefühl?
Also mein Gefühl ist, dass gerade Schuranov nach dem Aufwind, nach den Toren oder ja, überhaupt nach der Leistung Ende der letzten Saison, glaube ich, auch Anspruch hat auf eine dieser Positionen, glaube ich. Aber ich sehe das auch wie Alex, wenn die alle fit sind. Kannst du dich ja eigentlich fast nicht trauen, den da hinzustellen und dann einen Scheffler und ja, und einen Hack auf die Bank zu setzen, beispielsweise. Also, das ist, könnte, glaube ich, echt ein Problem werden, wenn alle fit sind. Anders würde ich dann zum Beispiel sagen, wenn Scheffler spielt, dann würde ich wahrscheinlich eher Lowcamper als Shuranov daneben stellen, weil die dann doch Anfang der letzten Saison sehr gut harmoniert haben zusammen. Ja, und wenn Köpke fit wird, ist, also, es ist echt ein Überangebot. Es ist wirklich bei uns selten, dass man das sagt, aber die haben alle ihre Stärken und alle Potenzial. Aber ich glaube schon, dass und ich glaube auch, dass der Trainer Druck bekommt, wenn keine Tore fallen und Shuranov auf der Bank sitzt.
Ja, wobei Shuranov, ich bin jetzt ja nicht Analytiker, ich habe da mit Florian mal gut zugehört und das klang mir aber sehr schlüssig, was er da gemacht hat. Er hat natürlich einen Torinstinkt und er hat Tore gemacht und deswegen, wir sind auch total happy, dass wir ihn haben, überhaupt keine Frage. Super toll, dass der eigenen Jugend, großes Talent. Ich glaube mittlerweile auch wieder deutscher U-Nationalspieler. Das ist super, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich schon von seiner Persönlichkeit, und seiner Spielerpersönlichkeit jetzt jemand ist, der in dieser immer noch starken zweiten Liga uns dann als Stammpersonal wirklich hilft. Das heißt ja nicht, dass die Jungs nicht spielen und ihre Einsatzzeiten bekommen. Das geht darum, wer steht denn erstmal auf dem Platz? Und ich glaube, da musst du eigentlich auf gestandene Zweitligaspieler von einem Format wie Köpke, Dovidan, Lowcamper neben am Scheffler einfach setzen. Das ist auch deren Anspruch. Und sich nicht vom 19-Jährigen verdrängen zu lassen, dafür sind sie noch nicht, finde ich, so gut. Dass sie mal kommen können als Joker, gar keine Frage, als Alternative auch mal gebracht werden können, alles wunderbar. Aber nicht, um da wirklich Leistungen auch abfordern zu können und darauf setzen zu können. Das finde ich, das wäre die Erwartung zu hoch für die Jungs.
Ja, Erwartung ist ja immer das eine. Also, dass Robert Klaus sich da nicht vorscheut, die zu bringen. Ne? Das hat ja die letzte Saison gezeigt. Und das war ja nicht alles nur verletzungsbedingt. Also, Borkowski war ja auch als Alternativen da waren gesetzt. Und Shuranov dann in Teilen auch. Ich persönlich glaube, dass Shuranov, Borkowski, Scheffler sich ausschließen. Diese drei werden, glaube ich, nicht zusammen auf dem Platz stehen, weil du dann einfach mit Hack, Lowcamper und in Teilen Köpke auch Spieler hast, die besser dazu passen. Und ich glaube persönlich, dass Erik Shuranov und Robin Hack die erste Wahl sind. Ich glaube, dass Manuel Scheffler da zunächst mal den Backup geben muss. Und wenn es für Shuranov eben jetzt nicht den vielleicht auch erhofften nächsten Schritt gibt, dann gibt es die Rolle rückwärts. Aber ich glaube, dass Robin Hack und Erik Shuranov da die zunächst erste Wahl sein werden. Einfach auch, weil Hack genau wie Lowcamper Tempo mitbringt, aber eben vielleicht noch das spielerische Element mehr hat. Dass das in der letzten Saison dann in dieser Endphase nicht ganz so geklappt hat, will ich gar nicht bestreiten. Aber da hat man womöglich und hoffentlich vielleicht dann auch in der Sommerpause jetzt dran gearbeitet. Ich meine, Felix Lowcamper startet so gesehen auch erstmal wieder bei Null. Muss erstmal auch zeigen, dass er diese Form halten kann. Aber ja, interessant. Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Wer da vielleicht den veritabelsten Anspruch oder vielleicht auch die realistischste Chance irgendwie auf eine Startelf hat.
Ja, also kann ich ja auch mal, wie gesagt, das ist, aber ich, wie du sagst, dass er sie gebracht hat, obwohl die Auswahl noch groß war, das mag ich dann doch zu bezweifeln. Also wir hatten letzte Saison einfach, da ist halt Köpke verletzt gewesen, Lowcamper war komplett verletzt, Scheffler war am Ende komplett verletzt, wurde immer wieder angeschlagen, auch mit seinen Daumen und dann das und dann jenes, da war einfach nicht mehr viel. Also am Ende hat er auch gegen Hannover dann Dovidan und Shuranov gespielt, aber wer weiß gar nicht, wer da auf der Bank saß. Da saß ja gar keiner mehr auf der Bank, der alternativ gewesen wäre. Also ja, ich glaube, dass er Mut hat, unser Trainer, aber wenn Scheffler fit ist, spielt er. Da lege ich mich fest.
Wir werden es sehen. Der erste Finger zeigt dann schon ja am Samstag wahrscheinlich beim Testspiel gegen 1860. Wir wollen gleich abschließend mal noch darüber sprechen, was unser Gefühl so sagt. Vielleicht auch unsere Erwartungen an die Saison sind. Und ja, das alles machen wir gleich hier bei Total Beklubbt. Erwartungen sind beim 1. FC Nürnberg ja immer so eine Geschichte oder vor allem im Umfeld des 1. FC Nürnberg. Sie schwanken eigentlich immer nur zwischen der Aufstieg muss her und Hauptsache nicht abgestiegen. Und ich habe auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Euphorie in Teilen des Umfeldes da ist, die, glaube ich, aus meiner Warte heraus nicht so richtig begründet ist. Ja, man hat das gemacht, was man vorhatte, nämlich eigentlich jede Position zumindest mal irgendwie so doppelt zu besetzen. Wir haben gerade im Sturm schon drüber gesprochen, vielleicht auch 38-fach zu besetzen. Man hat den Kader jetzt auch verjüngt in den vergangenen Transferperioden und man ist halt immer noch so ein bisschen in diesem Umbruch begriffen. Und ja, da sind Sachen gut gelaufen. Fabian Nürnberger ist immer noch da. Man hat Mats Möller-Daly fest verpflichtet. Man hat Oliver Sorg nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen. All das sind Dinge, die ich absolut auch als positiv empfinde. Gleichzeitig gibt es für mich wenig, das sagt, selbst jetzt bei optimalem Verlauf, da geht es hier ganz hoch hinaus. Mein Eindruck ist, dass vieles, was man beim ersten FC Nürnberg aktuell als, das wird eine richtig gute Saison wahrnimmt, daher rührt, dass die Gegner vermeintlich schwach sind. In Namen Schalke und Werder Bremen werden große Probleme haben und dabei übersieht, dass es da noch eine ganze Menge andere Mannschaften gibt, die sehr, sehr viel richtig machen. Deswegen, ich schicke es gleich vorne weg, bevor ich dann das Wort an Max und Alex gebe. Meine Hoffnung oder meine Erwartung an die Saison ist eine wirklich sorgenfreie Saison, die nie irgendwas mit Abstiegskampf zu tun hat und in der es spielerisch den nächsten Schritt nach vorne gibt, in der offensiv Lösungen präsentiert werden und in der man, ja, am Ende, wenn das geil läuft, irgendwie so ein Platz 5-6 anpeilt. Aber das ist dann, glaube ich, schon wirklich das absolute Optimum, was rauszuholen ist. Solange das irgendwo in einem sicheren Mittelfeld abläuft, also wahrscheinlich irgendwie eher sowas zwischen 8 und 11, ist das, glaube ich, das, was man von diesem Kader erwarten kann. Vorausgesetzt natürlich, man hat nicht wieder die Verletzungsseuche an den Hacken kleben. Wie geht's dir, Alex?
Ja, also ich sag's mal so, ja, in der Tat, ich nehme es auch wahr, also Trainingslager ist ganz gut verlaufen, man hat relativ viel den Kader zusammen, die Nachrichten haben natürlich positiv gestimmt, es kommen ein paar Leute zurück, die lange verletzt waren, auf die man auch Hoffnung setzt, wir haben ja vorhin Lohenkämper schon mal angesprochen. Das ist natürlich alles so Faktoren und in Nürnberg ist es traditionell so, so Mitte der Saison gibt es die große Depression, dass alles nicht so läuft, wie es ist, gegen Ende kommt die Panik, danach kommt die große Müdigkeit und man hat mit dem Club abgeschlossen. Spätestens kurz nach der Saisoneröffnung und im ersten Trainingslager wacht schon wieder die Euphorie und der Anspruch auf mindestens Bundesliga. Ist es jedes Jahr das Gleiche? Also versuchen wir es nochmal sachlich einzusortieren. Ich sage mal so, ich finde dieses Gerede von wegen Bremen und Schalke werden Probleme haben, das will ich erstmal sehen. Was ich bis jetzt von Schalke mitbekommen habe, ist bärenstark. Haben sich sehr, sehr gut aufgestellt, haben gute Verpflichtungen gemacht, haben einen guten Trainer jetzt mittlerweile da, sind, finde ich, sehr gut aufgestellt, sind für mich mit der Top-Favorit. Dann hast du gesagt, mit Hamburg auf jeden Fall nochmal, die dieses Jahr wieder angreifen werden, Düsseldorf, Hannover, die Namen kennen wir alle. Da sind eine ganze Menge an dabei, die berechtigte Ansprüche anmelden und die viel falsch machen müssen im Laufe der Saison, damit sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Deswegen glaube ich mal, nach oben ist gar nichts zu wollen, das ist auch vollkommen utopisch. Immer Ausreißer, aber glaube ich nicht. Das heißt, wie geht es nach unten weiter? Da hängt natürlich ein bisschen was mit der Innenverteidigung zusammen. Wenn wir da Stabilität reinbekommen, haben wir und nicht so sehr verletzungsgebeutelt sind, gerade bei unseren wichtigen Positionen wie Lohkämper, Hack und sowas und Schäffler, wenn wir da Stabilität reinkriegen, auch im Mittelfeld, die behalten, dann glaube ich, können wir uns weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt dann, denke ich mal, nichts mit dem Abstieg direkt zu tun zu haben, obwohl wir immer bei so einer Liga in einer gewissen Reichweite von 6 Punkten mal sein können. 3-6 Punkte, das passiert mal. Aber sonst glaube ich, wir werden uns weiterentwickeln. Das ist auch meine Hoffnung. Spielerisch, sportlich und in den Mannschaftsteilen und dann am Ende irgendwas zwischen 8 und 10 einlaufen. Das wäre, finde ich, auch vollkommen in Ordnung.
Max, was ist deine Erwartung?
Ja, ich kann mich da wirklich komplett anschließen. Ich glaube, wir haben den Vorteil, der Trainer kennt die Spieler, das System ist eigentlich auch bekannt, man konnte sich, oder die Mannschaft ist eingespielt, man hat sich an der einen oder anderen Stelle richtig verstärkt, der Rumpf der Mannschaft ist ja derselbe wie letztes Jahr. Ich habe mir jetzt aber auch mal zeitgleich den Spielplan angeguckt und sehe zum Beispiel, dass der Spielstart, also so die ersten 5 Spiele, uns eigentlich schon zum Punkten zwingen. Also ich habe die mal rausgesucht, so Aue, Paderborn, Düsseldorf, Ingolstadt, KSC. Das sind eigentlich 5 Spiele, wo du schon so 10, 9, 10 Punkte holen willst und das Saisonfinale dann eher gegen die großen Namen geht, also Bremen, Sandhausen mal ausgeklammert, St. Pauli, Kiel und Schalke. Und gerade das Saisonfinale gegen Schalke, ja, dann auch nochmal emotional aufgeladen. Also ich glaube, der Spielplan kommt uns dahingegen entgegen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass unsere Mannschaft eingespielt ist, aber mit dem großen Aber, dass wir eben, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr große Hoffnung auf diese Verteidigung, auf diese Viererkette, dass die dann hält und dass dann alle fit bleiben, erlegen, dass der Linksverteidiger ja eine gute Saison spielt mit Handwerker. Aber mein persönlicher Anspruch an das Jahr ist auch, um die Euphorie rauszunehmen, ich würde es selber gerne besser als letztes Jahr sehen und damit sage ich auch erste Tabellenhälfte, wo dann tatsächlich ist mir egal, aber das ist schon der Anspruch eigentlich an eine Mannschaft, die sich stabilisiert hat oder von der wir zumindest behauptet haben, sie hat sich stabilisiert. Und dann unterschreibe ich eigentlich nur Alex und sage, okay, an den richtigen Stellen für Entwicklung sorgen, zu gucken, ob man vielleicht jetzt die Menschen, die eben nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit haben, ob man mit denen weiter planen kann, ob man die vielleicht verlängert, ob so eine Person wie Nicola Dove dann vielleicht dann doch nochmal seinen Platz findet. Irgendwie wünsche ich es mir mittlerweile für den, dass der mal eine gute Saison erwischt und vielleicht auch Einsatzzeiten und ja, gute Erlebnisse bekommt. Und möchte ich noch dem tatsächlich auch widersprechen, was du gesagt hast, Felix. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, ob die Saison dann mit Zuschauern und mit wie vollen Stadien stattfindet. Ich glaube, gegen Schalke im vollen Stadion, gegen Bremen im vollen Stadion, gegen St. Pauli im vollen Stadion ist schon nochmal eine andere Hausnummer als jetzt diese Corona-Saisons, die ja tatsächlich diese Mannschaft in dem Verbund hauptsächlich gespielt hat, ist schon nochmal was anderes. Aber ich sehe, also für mich auch, erste Tabellenhälfte, 8 bis 10 wäre ich vollkommen zufrieden mit den Entwicklungen an der richtigen Stelle.
Ich möchte mich dagegen verwehren, dass das meine Meinung ist. Das ist die Meinung, die ich von vielen anderen Seiten wahrnehme. Ich sehe das schon auch, dass Bremen, glaube ich, finanziell ein echtes Problem hat und dass die natürlich kreative Lösungen finden müssen. Ich sehe es aber auch zum Beispiel wie Alex, dass Schalke da ja, also aus diesem Scherbenhaufen, glaube ich, erstmal relativ viel gemacht hat. Ich denke, wir wissen alle drei, dass natürlich dort bei allen beiden der Baum lichterloh brennt, wenn die Saison richtig scheiße losgeht. Aber das ist ja kein Exklusivproblem, das die haben. Ich habe vorhin nur gemeint, ich glaube eben, dass diese Hoffnung auf eine Nürnberg gleich starke Saison daher rührt, dass viele sagen, die Absteiger sind dieses Jahr verhältnismäßig schwach. Und selbst eben unter dieser Annahme, die ich nicht mal komplett unterschreibe, sage ich, du hast mit Kiel eine richtig starke Mannschaft, du hast mit den von Alex genannten Hamburg, Düsseldorf, du hast St. Pauli, du hast Darmstadt, Heidenheim, die in den letzten Jahren immer gute Rollen gespielt haben. Hannover möchte ich, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Ich glaube, Martin Kind macht schon wieder verrückte Dinge. Also ich glaube auch, dass die zweite Liga wieder bretthart wird und dass es da sehr, sehr viele Mannschaften gibt, die dir ein Bein stellen können. Ich glaube übrigens auch, dass Sandhausen alles andere als leicht wird. Die haben ja in der vergangenen Saison schon einen guten Endspurt hingelegt, haben jetzt mit Paco Testroth von Aue jemanden geholt, der weiß, wo das Tor steht, haben mit, ich glaube, Gianluca Gaudino jemanden aus Bern geholt, der da tatsächlich auch gespielt hat und nicht nur auf der Bank saß. Also ich glaube, in Sandhausen möchte man es auch ein bisschen wissen. Das wird, ja, ich glaube, mal wieder viel, viel schwieriger, als man das wahrscheinlich vorher wahrhaben möchte und dementsprechend dann auch entsprechend schwierig, ne? Und du hast es angesprochen, Max, das Auftaktprogramm wirkt jetzt erstmal irgendwie machbar, aber Düsseldorf, ja, Ingolstadt, das sind ja Hürden, die haben wir in der Vergangenheit auch nicht unbedingt im Vorbeigehen übersprungen.
Und Fabian Schleusner ist weg, ne?
Also. Ja, der schießt uns gegen, also im fünften Spiel dann wahrscheinlich die Hütte voll. Also ich glaube, man ist da einfach gut daran beraten, dass man jetzt hier keine Wunderdinger auf einmal erwartet, sondern ja, dass das eben so einordnet, wie es wahrscheinlich einzuordnen ist. Wir spielen mehr oder weniger mit derselben Mannschaft. Ihr habt beide gesagt, die Innenverteidigung wird eine wird eine riesige Rolle spielen. Wenn die steht, dann geht sicherlich auch ein Schritt nach vorne. Wenn die nicht steht, dann ja, werden wir uns wahrscheinlich hier demnächst wieder unser Leid klagen.
Ich denke auch, dass das noch einiges bewegen, sich bewegen wird am Transfermarkt. Es sind eine Menge Spieler, die noch keinen Vertrag haben unterwegs. Wenn ich informiert bin, auch Mühl beispielsweise, nur um aus unserer Perspektive zu gucken, hat auch gar keinen Vertrag. Und ich glaube, da ist eine Menge auch aus der Bundesliga an Spielern unterwegs, die momentan versuchen natürlich in den Top-Ligen unterzukommen, die aber mit zunehmendem Lauf der Transferzeit auch sich in den zweiten Ligen umsehen werden. Und da sind natürlich solche Mannschaften wie Hannover, wie Fortuna Düsseldorf, wie Hamburger SV, wie auch Schalke, vielleicht auch mit einer Leihe bei Bremen, durchaus auch Vereine dabei, wo man sich da als Spieler vielleicht Hoffnungen macht, vom Namen angezogen wird oder einfach auch vielleicht nicht mit der Ablöse, aber mit dem Gehalt dann nochmal punkten kann, was Nürnberg nicht kann. Und da kann schon nochmal einiges an Qualität in diese Liga reinkommen. Deswegen, ich bin da schon, ich gucke da auch hin. Wir haben noch andere Vereine wie Paderborn, die wir gar noch nicht genannt haben. Der KSC, der eine gute Saison, letzte Saison gespielt hat. Heidenheim war immer wieder dran, zum Aufstieg zu spielen. Sind sicherlich auch Kandidaten aus gewachsenen Mannschaften heraus. Das kann auch nach ganz unten schwierig werden. Wie er sagt, auch Sandhausen, Regensburg hat teilweise zumindest stabil zumindest gespielt letztes Jahr. Das wird schon nicht so ohne. Und wir müssen uns stabilisieren, wir müssen unseren eigenen Fußball spielen lernen und uns darauf vertrauen, dass wir uns als Mannschaft entwickeln, unser Spielsystem entwickeln, jetzt mal Ruhe und Stabilität reinbekommen. Dann dürfen wir auch zufrieden sein, wenn wir gut mithalten und ab und zu mal die berühmten Nadelstiche setzen und unsere Punkte holen, die uns zum sicheren Tabellenplatz führen. Aber mehr würde ich groß warnen, irgendwelche Ambitionen anzumelden.
Unterschreibe ich komplett. Wer sich jetzt wundert, warum wir nicht über Testspiele gesprochen haben, Testspiele sind bekanntermaßen doch eher ja, Muster ohne Wert. Deswegen haben wir uns das geschenkt. Es gab bisher 3 Stück. Sie sollen der Vollständigkeit halber erwähnt. Man hat 5:1 den FSV Zwickau geschlagen. Man hat 3:1 den FC Wacker Innsbruck geschlagen und hat sich, ja, man möchte fast sagen, zu einem 0:0 gegen Krasnodar gegenseitig getreten. Das war nicht so viel Fußball, das war viel Kampf. Die positive Lesart ist, der erste FC Nürnberg bleibt einmal mehr ungeschlagen in der Vorbereitung, aber das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mehrfach. Wie gesagt, am 17.07. da spielt man im Max-Morlock-Stadion vor Zuschauern. Mal gucken, wie lange das der Fall ist. Und ja, wie gleichmäßig verteilt über das Land das dann auch der Fall sein wird. Gegen den TSV 1860 München mit Michael Köllner an der Seitenlinie. Ich glaube, mit Kevin Goden in der Mannschaft oder vielleicht auch auf dem Platz. Darf man gespannt sein. Da werden wir dann wahrscheinlich auch einen Eindruck der ersten Elf bekommen, die dann am Sonntag, dem 25.07. um 13.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue auflaufen wird. Und ich bin gespannt. Ich bin nicht so mega vorfreudig, was aber nicht am ersten FC Nürnberg liegt, sondern daran, dass ich es einfach nicht cool finde, wenn die Saison so früh losgeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der FCN zu leisten imstande ist und bedanke mich bei Max und bei Alex für ihre Einschätzung zum Kader.
Eine Sache noch, Pokalspiel sollten wir noch erwähnen, oder?
SSV Ulm, 7.8.
Genau.
Aber bis dahin hören wir uns auf jeden Fall ja noch ausreichend oft hier. wie gesagt, 2 Spieltage sind vorher, Aue und Paderborn sind's. Und ja, wir werden uns wiederhören hier bei meinsportpodcast.de. Eine Info schicke ich gleich noch vorweg. In den ersten Spielen wird Markus wieder die Analyse übernehmen. Ich habe schon gesagt, ich finde es nicht so pralle, dass die Saison so früh losgeht. Daran liegt es aber nicht. Ich werde einfach sehr, sehr wenig Spiele sehen. Deswegen reichlich ungeeignet sein, die Analysen durchzuführen. Aber es gibt natürlich auch Gegnergespräche und da gibt es dann meine Stimme zu hören. Das alles wie immer hier auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.